In unserem Feiertagsprogramm geht es nun um Energie. Der Ölpreis sinkt, Europa will weniger abhängig werden vom russischen Gas und die USA könnten schon bald unabhängig sein vom arabischen Öl. Erdgas und Erdöl sind zwei so wichtige Energieträger, dass sie auch politische Faktoren sind. Die Versorgungssicherheit ist für die Industriestaaten so wichtig, dass es dabei immer auch um Politik geht. Über Energie- und Weltpolitik möchten wir in der nächsten halben Stunde sprechen und dabei eine Reise um die Welt machen. Von Europa nach Russland, weiter in die USA und in den Nahen Osten. Mein Reisebegleiter dabei ist Jonas Grätz. Er forscht am Zentrum für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich, unter anderem zu Energiefragen. Mein Name, Lukas Mäder. Jonas Grätz, beginnen wir in Europa. Hier gibt es Verstimmungen mit Russland. Die EU hat Sanktionen gegen Russland beschlossen. Wie schlimm ist das für die Gasversorgung von Europa?
Also im Moment sieht man eigentlich in der Gasversorgung noch keine wirklichen Folgen, denn man hat versucht, also das Verhältnis, das ja schon lange besteht, auch zwischen der Sowjetunion und Europa seit den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, das Verhältnis eigentlich jetzt erstmal unbelastet zu lassen von den Sanktionen. Aber man sieht jetzt im Moment schon, es sollte eine neue Pipeline zum Beispiel gebaut werden aus Russland nach Südosteuropa und dann auch bis nach Österreich. Und diese Pipeline ist also aufgrund der Sanktionen unter anderem auch und aufgrund der Energiepolitik der EU jetzt erstmal gescheitert. Man verhandelt dort weiter drüber. Aber hier haben wir schon eine gewisse Auswirkung der Sanktionen, weil die Finanzsanktionen des Westens sich hier auf die Finanzierung dieser Pipeline eben ausgewirkt haben. Also kurzfristig gibt es erstmal keine Folgen jetzt dieser Krise. Das Verhältnis ist stabil, aber längerfristig gibt es schon Auswirkungen. Die Frage ist jetzt eher, wie kommt man da wieder raus aus dieser Krise?
Die Abhängigkeit von Europa vom russischen Gas, die besteht ja schon länger. Es gab auch früher schon Energiekrisen und Bestrebungen der EU, dass man sich von dieser Abhängigkeit von russischem Gas löst. Was sind denn da die Alternativen?
Ja, also Russland leistet im Moment einen Beitrag zur Erdgasversorgung Europas und der EU von etwa 40% der Importe. Und man hat hier versucht, sich zu lösen, indem man zum Beispiel auf Erdgas setzt, was verflüssigt wird, was in Tankern transportiert werden kann, weil traditionell wurde Erdgas immer per Pipeline transportiert. Das hängt mit der geringen Energiedichte von Erdgas zusammen. Man muss das also komprimieren, in Rohrleitungen verpressen und dann kann man es also nur sehr rigide über Distanzen, die vorher bestimmt sind, also transportieren. Und das hat eben dazu geführt, dass Erdgas immer ein sehr rigides Verhältnis von Konsument und Produzent, eigentlich ein Abhängigkeitsverhältnis konstituiert hat.
Also ganz konkret auch, dass es Pipelines braucht zwischen dem Ort, wo man das Erdgas fördert und
genau,
dem Konsumenten.
Genau, also man braucht immer diese Pipelines. Das ist eben ein großer Unterschied zu Erdöl. Deswegen ist Erdgas auch wesentlich später erst erschlossen worden als Erdöl. Erdöl kann man einfach so in einem Tanker transportieren. Man kann es in ein Gefäß abfüllen und die Energiedichte ist eben viel größer. Und bei Erdgas, wenn Sie also die gleiche Energie da rausholen wollen, brauchen Sie ein viel größeres Gefäß unter atmosphärischen Temperaturen. Und daher muss man das eben komprimieren und daher braucht man diese Pipelines. Eine andere Möglichkeit ist eben jetzt seit den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und das jetzt auch verstärkt genutzt wird, ist LNG, also verflüssigtes Erdgas. Und da wird das Erdgas eben abgekühlt auf minus 161 Grad Celsius. Und dann kann man es eben in Tankern transportieren, weil das dann das Volumen sehr stark sinkt und man das dann auch wirtschaftlich transportieren kann. Und das ist eben eine Möglichkeit, die EU versucht hier zu diversifizieren.
Das ist etwas, was man denkt, dass das in den nächsten Jahren verstärkt kommen wird. Es braucht dazu auch Investitionen, es braucht Anlagen, wo man das Gas verflüssen kann auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder in Gasform zurückbringen kann. Was wären denn da bestimmte Länder, wo die EU in Zukunft Gas beziehen könnte, solches Flüssiggas?
Ja, es bestehen schon Verträge zum Beispiel mit den USA, die sehr viel Erdgas jetzt zum größten Erdgasproduzenten auch geworden sind in den vergangenen Jahren. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Und da bestehen schon Verträge, dann Katar liefert schon solches verflüssigtes Erdgas in die EU, Algerien ebenfalls und dann auch Australien, was eben sehr stark investiert im Moment und zum Ende des Jahrzehnts dann auch zu einem großen Exporteur werden wird.
Und ab wann denken Sie, was ist da das Zeithorizont, bis dieses LNG tatsächlich auch einen großen Anteil in Europa haben wird.
Ja, ein großer Anteil, das ist noch die andere Frage, weil das LNG nämlich auch teuer ist. Also Russland hat immer den Vorteil, es gibt schon Infrastruktur, es gibt diese Pipelines, man kann einfach die bestehenden Felder nutzen und das Gas nach Europa liefern. Beim LNG sind die Lieferketten sehr viel komplexer und es gibt mehr Konkurrenten, dadurch, dass auch die rigiden Beziehungen ja da nicht so vorhanden ist, weil man kann das ja überall hin verkaufen. Zum Beispiel Spanien hat sehr viel Erdgas, also LNG schon vertraglich gesichert, braucht das aber im Moment nicht. Das wird jetzt nach Spanien gebracht und dann wieder exportiert aus Spanien woanders hin. Also die Konkurrenz ist sehr viel stärker, will ich damit sagen. Und daher ist also auch unklar, wie stark LNG hier einen Beitrag leisten kann. Klar ist, im Moment ist es sehr teuer, aber es wird, denke ich, zum Ende des Jahrzehnts günstiger werden und damit kann es auch einen größeren Anteil einnehmen. Aber dass es jetzt russisches Erdgas hier verdrängen kann, das glaube ich nicht. Eher wird es doch die sinkende Eigenproduktion in Europa auffangen.
Ein anderes Thema sind Erdgasimporte aus dem Osten, konventionell über Pipelines, beispielsweise aus Aserbaidschan. Ist das ein Lieferant, der eben ein bisschen diese Abhängigkeit von Russland verringern könnte?
Ja, Aserbaidschan ist schon sehr konkret. Da geht es auch um Gas, was über Pipelines dann geliefert wird. Und das soll ab Ende des Jahrzehnts auch einen kleineren Anteil an der europäischen Erdgasversorgung ausmachen. Und die Pipeline wurde auch in Zusammenhang mit der Schweizer Energiewirtschaft zusammen entwickelt. Das heißt, die Schweiz hat ja auch ein Interesse dran. Und das Gas wird dann nach Italien geliefert und kann dann von dort aus auch eben weiter der Schweiz eben dann zugutekommen.
Gibt es in dieser Region, was gibt es da sonst noch für mögliche künftige Lieferanten von Gas? Iran beispielsweise oder auch Zentralasien?
Ja, über Iran wird viel geredet. Der Iran exportiert auch schon Gas in kleinerem Maße an die Türkei. Aber Iran hat eben im Norden des Landes, wo auch die Hauptstadt ja Teheran liegt, hat das eben eher ein Gasdefizit und hat eher im Süden des Landes also die Gasproduktion. Von daher ist das hier also noch Zukunftsmusik. Man weiß nicht genau, wie sich das entwickelt, auch und vor allem wegen der Sanktionen, die ja immer noch wegen des Atomprogramms in Kraft sind. Man spricht auch viel über Zentralasien. Turkmenistan ist ein sehr großer Gasproduzent, aber hier ist China schon sehr stark involviert und man müsste hier also auch die Sanktionen gegenüber dem Iran auflösen oder das Transportproblem über das Kaspische Meer lösen. Und da sehe ich also auch jetzt keine konkreten Perspektiven für Lieferungen.
Ist es denn möglich, dass Westeuropa aus diesem Interesse heraus, dass Iran Gas liefern könnte, dass es da auch politisch etwas bewirken könnte, dass die Sanktionen gelockert würden?
Der Iran versucht sehr stark, diese Gas- und Ölkarte, sage ich mal, einzusetzen, um die Sanktionen auch eine Lockerung der Sanktionen zu erreichen. Aber ich denke, dass das Thema der Nuklearfrage hier dominiert und dass eigentlich diese Fragen dem untergeordnet sind.
Sprechen wir über Russland, die andere Seite. Russland exportiert Gas nach Europa. Wenn jetzt Europa andere, zumindest teilweise andere Lieferanten findet, teilweise die Abhängigkeit von Russland reduziert, ist das ein Problem für Russland?
Nein, es ist in dem Maße kein Problem, weil Erdgas leistet eigentlich keinen so großen Beitrag zum russischen Staatsbudget. Erdöl, von dem die EU auch viel mehr aus Russland eigentlich importiert als Erdgas, ist sehr viel wichtiger. Erdöl leistet etwa 40% einen Beitrag zum föderalen Staatshaushalt in Russland, während Erdgas sind das nur 10%. Und daher ist das also kein großes Problem. Und ich schätze auch nicht, dass durch die Diversifikation, die ja auch eine zurückgehende Eigenförderung in der EU eben ausgleichen muss, dass dadurch eben die Lieferungen aus Russland stark abnehmen werden. Denn Russland, wie gesagt, ist immer noch ein Produzent, der sehr nah an Europa liegt und wo vor allen Dingen auch schon die Infrastruktur vorhanden ist. Und von daher wird Russland immer günstig Gas liefern können.
Russland hat kürzlich einen Vertrag unterzeichnet mit China über Gaslieferungen. Da wird auch noch eine Pipeline gebaut, muss gebaut werden. Wie wichtig ist China da? Kann sich da eine neue Allianz eben über dieses Energiethema bilden, dass da sich zwei Partner gefunden haben?
Ja, also die Wirtschaften sind komplementär, ähnlich wie EU-Russland. Die EU exportiert ja auch sehr viele Investitionsgüter, Autos, Technik nach Russland und erhält eben Rohstoffe. Und das Gleiche gilt für China. Und da China ja viel schneller wächst momentan die Wirtschaft als die europäische Wirtschaft und da auch dort der Energiebedarf von Kohle auf Erdgas jetzt umverlagert werden soll, hat hier Erdgas also eine große Chance. Und dieser Vertrag ist also ein erster Schritt, der dazu führen wird, dass China seine Erdgasversorgung verbessert, auch durch eine Landroute, die halt nicht von Meeresrouten abhängig ist, die ja auch noch von den USA dann wiederum beschützt werden, wo ja auch bestimmte strategische Probleme entstehen für China. Also das ist schon eine gute Lösung für China, und für Russland bietet sich natürlich hier die Chance, die Abnehmer zu diversifizieren. Das wäre eigentlich schon lange nötig gewesen, und jetzt endlich hat man sich da auf einen Preis einigen können.
China und Russland sind ja auch politisch Konkurrenten im pazifischen Raum oder auch in Zentralasien. Wie weit geht das zusammen, dass es eben politisch Unstimmigkeiten gibt, aber andererseits wirtschaftlich arbeitet man zusammen?
Ja, also im zentralasiatischen Raum hat sich Russland eigentlich damit abgefunden, dass China hier eine wichtige Rolle einnimmt, weil sie können einfach nicht dort gegen die wirtschaftliche Macht Chinas angehen. Das hat Russland akzeptiert. Sie versuchen das etwas über die sicherheitspolitische Schiene zu machen, dass sie dort eben Grenzen kontrollieren und auch sicherheitspolitische Bündnisse schmieden und da China so ein bisschen ausbalancieren. Aber man versucht hier, das Verhältnis doch sehr pragmatisch zu halten. Und da man auch in den USA einen gemeinsamen Gegner hat, also bei den Chinesen jetzt nicht so stark, aber schon eine Rivalität ist vorhanden, auch im pazifischen Raum zwischen USA und China, hat man hier eben auch gemeinsame Feinde, sage ich mal. Und das verstärkt natürlich die Allianz. Und die kann eben durch diese Rohstofflieferungen noch gefestigt werden.
Das heißt, Sie denken, Zentralasien, diese Konkurrenz dort, die ist nicht so schlimm. Zentralasien, das sind ja ehemalige sowjetische Republiken, wo Russland eigentlich immer noch so selbstverständlich einen gewissen politischen Einfluss annimmt oder für sich beansprucht.
Ja, man versucht das also schon etwas auszubalancieren, aber ich glaube, man hat sich dort darauf verständigt, dass eben China schon eine wichtige Rolle einnehmen kann in der Region und Russland eben das sicherheitspolitische Verhältnis der Republiken mitbestimmt. Und das kommt auch den Zentralasiaten zugute, weil sie dann etwas balancieren können zwischen Russland und China. Aber das große strategische Verhältnis wird dadurch eben nicht belastet. Ja, also Russland hat ja auch noch andere Dinge, die problematisch sind mit China. Ja, also im Osten des Landes, wo dann auch die Energielieferungen herkommen sollen. Es ist ja sehr dünn besiedelt. 80% der russischen Bevölkerung leben ja im Westen. Und da hat man also schon auch Ängste gegenüber China und versucht das so ein bisschen auszubalancieren. Aber erstmal überwiegt jetzt natürlich schon diese gemeinsame Allianz gegen die USA.
Sprechen wir nochmals über die Sanktionen, die die EU und die USA gegen Russland verhängt haben. Die richten sich ja teilweise auch sehr gezielt gegen Firmen, die Erdöl und Erdgas fördern. Wie schlimm sind diese Sanktionen oder anders gefragt, wie wirksam sind diese Sanktionen in diesem Bereich?
Ja, also das hat sich gegen Technologien gerichtet, die vor allen Dingen im unkonventionellen Produktionen, für die unkonventionelle Produktion und für Produktion in der Arktis eingesetzt werden. Soweit ich das nachvollziehen kann, hat das jetzt erstmal noch keine so starken Auswirkungen. Es wird viel darüber geredet, dass jetzt andere Technologie aus China, aus Südkorea eingesetzt wird. Das muss man abwarten. Aber was jetzt die klarsten Auswirkungen hat, sind, glaube ich, die Finanzsanktionen, weil diese ja den Zugang zum Kapitalmarkt für Russland sehr stark verschlechtert haben und das jetzt zusammen mit dem Rubelverfall auch nochmal verstärkt wurde. Und da sind, denke ich, schon deutliche Konsequenzen dieser Sanktionen, also weniger im Technologie- als im Finanzbereich.
Also dass es keine ausländischen Investoren mehr gibt oder dass russische Firmen auf dem internationalen Kapitalmarkt kein Geld mehr aufnehmen können?
Ja, russische Firmen haben also Probleme, auf dem internationalen Kapitalmarkt inzwischen Geld aufzunehmen, weil es schon eine relativ große Verschuldung gibt und jetzt auch dann mit dem Verfall des Ölpreises, mit dem Verfall des Rubels dann die Frage ist, wie gut diese Schulden dann auch zurückgezahlt werden können.
Wir zeichnen diese Sendung vor Weihnachten auf. Der Rubel hat eben sehr stark abgegeben. Auch der Ölpreis ist eigentlich tief seit einiger Zeit ist gesunken. Man sagt ja immer, Russland ist angewiesen, der Staatshaushalt von Russland ist angewiesen auf einen Ölpreis von etwa 100, 120 Dollar, was schon lange nicht mehr der Fall ist. Das wird Konsequenzen haben.
Ja, das hat schon ganz starke Konsequenzen. Sie haben es angesprochen, der Staatshaushalt ist im Moment noch, dadurch, dass der Rubel gleichzeitig mit dem Ölpreis abstürzt und der Rubel noch stärker eigentlich auch abgestürzt ist durch die Sanktionen, kann das der Staatshaushalt, der in Rubel bepreist wird, noch sieht noch relativ gut aus, aber in der längerfristigen Perspektive ist natürlich für die Wirtschaft insgesamt sehr schlecht und für die Bevölkerung in Russland ebenfalls. Und damit sieht man auch, dass die russische Wirtschaft, Putin hat es selber gesagt in seinem Interview, jährlichen Interview, dass eben die Diversifikation versäumt wurde und jetzt vorangetrieben werden muss. Also die Probleme werden dort ganz klar gesehen, dass man eben von einem Exportgut, was eben das Erdöl ist, so stark abhängig ist.
Sie hören SRF 4 News. Hier geht es in dieser halben Stunde um Erdgas und Erdöl und um die politischen Auswirkungen. Mein Gesprächspartner Jonas Grätz vom Zentrum für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich. Jonas Grätz, wir haben jetzt den Ölpreis angesprochen. Vielleicht noch ganz grundsätzlich zum Ölpreis und zum Ölmarkt. Warum ist dieser Ölpreis so stark gesunken in den letzten Monaten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss dazu sagen, dass man sich eigentlich vorher die Frage stellen konnte, warum er so lange so hoch geblieben ist, der Ölpreis. Also das ist mal die eine Sache. Und dazu muss man generell auch sagen, dass der Ölpreis sehr stark von Herdenverhalten, sage ich mal, abhängig ist, weil dieser Preis, den wir ja kennen, das ist ja nicht der Preis, der also von den Ölhändlern selber vereinbart wird, sondern es ist ein Preis, der sich an den Börsen bildet und dort sind eigentlich nur Spekulanten und keine wirklichen Ölhändler vorhanden, denn das eigentliche Öl, das wird sogenannt over the counter gehandelt, also in privaten Absprachen zwischen Raffinerien und Ölförderländern und verschiedenen Ölhändlern. Also das findet nicht in der Öffentlichkeit statt und ist nicht so transparent wie der Börsenhandel. Und da das an der Börse gehandelt wird, kann man hier also sehr starke Kursschwankungen haben in sehr kurzer Zeit, wie wir es auch jetzt sehen. Und diese starke Korrektur hängt also damit zusammen, dass zum einen das Wirtschaftswachstum schwächer ausgefallen ist, in China vor allen Dingen, und dass auch der Verbrauch in der entwickelten Welt, in den OECD-Staaten zurückgeht. Das hängt vor allen Dingen an der EU und an Europa. Und aber auch damit, dass in den USA eine sehr starke Steigerung der Produktion stattgefunden hat. Und das beruht eben auf den unkonventionellen Energierohstoffen.
Das ist das sogenannte Fracking auch in den USA, das die Erdölförderung in den USA sehr stark verstärkt hat. Sprechen wir kurz über dieses Fracking. Wie nachhaltig ist es? Wie lange reichen denn diese Reserven in den USA?
Ja, also wenn wir jetzt beim Öl bleiben, dann geht man dort eigentlich davon aus, dass mit diesem Fracking, wo ja aus Gesteinsschichten das Öl, also die Gesteinsschichten aufgebrochen werden, damit das Öl hinauskommt, dass damit also noch bis Mitte des nächsten Jahrzehnts, 2025, die Produktion noch steigt und dann eigentlich in den Folgejahren bis 2040 wieder zurückgeht. Also das ist eine relativ kurzfristige Perspektive, weshalb jetzt auch die Folgen für den Ölmarkt langfristig nicht überschätzt werden sollen. Beim Erdgas sieht es anders aus. Beim Erdgas sind die Reserven sehr viel größer. Man muss aber bei beiden Dingen, bei Erdgas und bei Erdöl, davon ausgehen, dass sich die Produktionskosten, die jetzt im Moment relativ noch gering sind, erhöhen werden, weil man jetzt natürlich die besten Stellen zuerst anbohrt und dann also auf andere ausweichen muss im Verlaufe der nächsten Jahre. Und das heißt eben auch für den Öl- und den Gaspreis, dass diese auch wieder ansteigen müssen.
Genau, das ist das, was man eigentlich sagt, dass es auch zu Problemen beim Fracking kommen könnte, weil das nicht mehr rentabel ist.
Ja, also man sieht es jetzt schon, dass weniger Bohrtürme also bestellt werden in den USA. Das hat jetzt natürlich in den nächsten ein, zwei Jahren erstmal noch keine starken Auswirkungen. Also der Ölpreis, ich schätze schon damit, dass er wieder etwas steigen wird, aber er kann durchaus für eine Weile auf einem Level von 60, 70 Dollar also bleiben. Weil auch zum Beispiel Kanada ist eine andere Geschichte, wo auch unkonventionelles Öl produziert wird. Das ist dort nicht dieses Fracking, sondern dort sind es vor allen Dingen Ölsande, die also an der Oberfläche lagern und in einem sehr aufwendigen Verfahren produziert werden müssen. Und da gehen jetzt im nächsten Jahr also 14 neue Projekte an den Start und die sind natürlich alle schon investiert und werden dann auch produzieren, weil man muss ja dann irgendwie auch das Geld wieder rein und wenn der Ölpreis halt gerade tief ist, dann produziert man trotzdem und deshalb man hat also hier sehr lange Investitionszyklen in der Energiewirtschaft und deshalb wird sich also dieser Preis jetzt nicht so schnell auf die Produktion auswirken.
Aber doch, dass gewisse Investitionen ein bisschen verzögert werden.
Auf jeden Fall. Also die Investitionen in wirklich teure Gebiete, das gilt auch für Bereiche, Sie haben es angesprochen, in den USA, aber auch vor Mexiko eben oder Brasilien, wo in sehr tiefem Wasser, in mehreren Kilometern Tiefe gebohrt wird. Diese Projekte lohnen sich jetzt im Moment nicht mehr. Und wo es noch nicht keine Investitionen erfolgt sind, wird man damit auch erstmal sich zurückhalten.
Dank dieses Frackings könnte, so sagt man, die USA ziemlich bald autark werden, was die Erdölversorgung angeht. Es müsste also kein Erdöl mehr importieren. Wie wichtig ist das auch politisch für die USA, diese Unabhängigkeit?
Ja, es ist natürlich ein großes Thema in den USA. Dazu muss man aber sagen, dass diese Unabhängigkeit nur, wenn sie überhaupt eintreten wird, davon ist man ja auch noch entfernt, kurzfristig sein wird nach allem, was man jetzt weiß. Was Fakt ist, ist, dass sich die USA sehr viel stärker auf Importe aus Nordamerika beschränken. Also Kanada ist inzwischen der größte Öllieferant der USA und der Nahe Osten ist also weniger wichtig inzwischen als Kanada. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Und damit stellt sich natürlich auch längerfristig die Frage, werden die USA isolationistischer werden oder werden sie ihre Rolle weiter aufrechterhalten als sozusagen Beschützer der Weltmeere und der Regime auch im Nahen Osten, also vor allen Dingen Saudi-Arabiens.
Damit wären wir beim Nahen Osten, wo eben die USA derzeit immer noch einen sehr starken Einfluss hat, weil es eben eine ölreiche Region ist. Trotzdem, man hat den Eindruck, dass der Nahe Osten als Öllieferant eigentlich nicht mehr so stark im Fokus steht wie noch vor 20, 30 Jahren. Stimmt dieser Eindruck?
Nein, dieser Eindruck ist falsch. Der Nahe Osten wird von allem, was wir wissen, auch in Zukunft die wichtigste Ölförderregion werden. Die Sache ist nur, dass sich Asien viel stärker dort jetzt engagiert oder viel stärker dort die Lieferungen erhält. 75% der Ölproduktion aus dem Nahen Osten gehen inzwischen nach Asien. Der größte Abnehmer ist Japan, aber dann kommt gleich auch China schon. Und daher hört man jetzt vielleicht in Europa weniger davon, aber Fakt ist, auf den Irak sollen die größten Produktionssteigerungen auch in Zukunft entfallen und vom Irak, wie sich dort die Lage weiterentwickelt, wird auch die Zukunft des Ölmarktes zu einem großen Teil abhängen. Also von daher ist diese Einschätzung falsch. Wir haben ja einen globalen Markt. Es haben sich nur die Gewichte etwas verschoben, dass eben Asien jetzt wichtigster Abnehmer des dortigen Öls ist.
Sie haben es angesprochen, für die USA wird der Nahe Osten oder ist schon, hat an Bedeutung verloren. Für Asien gewinnt sie. Was bedeutet das politisch? Derzeit ist die USA ja dort immer noch sehr auch militärisch präsent.
Ja, also derzeit gibt es keinen Akteur, der also diese Rolle der USA übernehmen könnte. Und es ist auch, obwohl man in den USA jetzt viel darüber diskutiert, was heißt das für unsere Rolle global, sehe ich also keine wirklichen Gründe dafür, diese Rolle aufzugeben, weil ein wichtiger Punkt ist ja auch immer noch, dass das Öl in Dollar eben gehandelt wird und das sorgt eben dafür, dass diese Ölförderstaaten sehr viele Dollars haben und die irgendwo anlegen müssen und das kommt eben wiederum den USA auch zugute, weil diese Dollars dann hauptsächlich in Staatsanleihen angelegt werden. Wir wissen ja alle, das Staatsdefizit der USA ist also kolossal, also über 100% des Bruttoinlandsproduktes und daher profitiert man hier also davon, dass das Öl in Dollar gehandelt wird. Wenn jetzt ein anderer Akteur dort, wie China zum Beispiel, massiv aufrüsten würde, davon sind sie jetzt noch weit entfernt, und dort diese Rolle übernehmen würde, die Seerouten aufrechtzuerhalten und mit den Regimen Allianzen einzugehen, dann würde wahrscheinlich auch das Öl in einer anderen Währung irgendwann gehandelt werden.
Also dass eigentlich die USA profitieren davon, dass das Öl in US-Dollar gehandelt wird und gleichzeitig sorgen sie eben weiterhin für die Sicherheit im Nahen Osten.
Genau, das ist eben die Sicherheit und Stabilität dort zu bewahren, ist die Hauptrolle der USA, wird sie auch noch auf weitere Zeit bleiben. Sie werden natürlich auch Beiträge von anderen Akteuren, von anderen Staaten einfordern, auch von Europa einfordern. Aber die USA haben ja auch Alliierte eben in Europa, auch in Japan. Wie ich gesagt habe, Japan ist der größte Abnehmer des dortigen Öls. Und daher, auch um ihre Alliierten sozusagen zu unterstützen, werden sie diese Rolle also weiter einnehmen.
Wie stark engagiert sich denn China mit seinem Energiehunger? Sie haben gesagt, die asiatischen Staaten sind im Nahen Osten eher ein bisschen auf dem Vormarsch.
Ja, China engagiert sich nicht in militärischer Weise bis jetzt. Also sie haben ja schon versucht, ein paar Flugzeugträger zu bauen und bauen also ihre Marine aus, aber nicht in dem Maße, dass sie jetzt dort wirklich sicherheitspolitisch in den nächsten 10, 20 Jahren wirklich die Rolle der USA übernehmen könnten. China baut aber sehr stark die diplomatischen Beziehungen aus mit den Golfstaaten, auch mit Iran. Mit Iran hat man zum Beispiel auch unter dem Sanktionsregime bestimmte Geschäfte geschlossen an den internationalen Zahlungssystemen vorbei, von denen der Iran ja im Moment ausgeschlossen ist. Und daher hat man hier also schon die Position ausgebaut. Auch im Irak sind chinesische Konzerne also in den meisten Projekten drin. Nicht die US-Konzerne, sondern vor allem chinesische Konzerne, was auch dafür spricht, dass hier ein starkes Verhältnis aufgebaut werden soll.
Sprechen wir zum Schluss noch ganz kurz über die Arktis, ein Gebiet, wo derzeit noch kein Erdöl, kein Erdgas gefördert wird, wo aber schon die Ansprüche eigentlich schon mal abgesteckt oder markiert werden. Wie groß ist da auch das Konfliktpotenzial im Streit um die Arktis? Da sind ja Großmächte wie die USA, China und Russland involviert.
Ja, also die Arktis wird viel gehandelt als große, ressourcenreiche Region, aber es geht dort, glaube ich, weniger um die Rohstoffe als um das Markieren von Souveränitätsansprüchen. Ja, also ich habe da keine Illusion, dass die Arktis jetzt zu einem großen Ort für die Energieförderung werden könnte. Das hat viel mit technologischen Herausforderungen zu tun. Auch weiß man gar nicht teilweise, wie viel dort wirklich vorhanden ist. Und man hat ja in Alaska, also in den USA, versucht, dort auch verstärkt Öl zu fördern. Da hat man aber gemerkt, das ist wirklich sehr schwierig. Von daher halte ich es da eben, geht es dabei erstmal darum, die Claims abzustecken, dass alle Staaten versuchen, hier die bestmögliche Ausgangsposition zu erreichen. Aber um Rohstoffförderung geht es da in den nächsten 20 Jahren, denke ich, nicht.
Weil es noch zu teuer ist, die Technologie noch zu anspruchsvoll ist.
Genau, also die Technologie ist sehr anspruchsvoll, man muss da ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja auch einen Teil der Arktis, der nah am Golfstrom ist, zum Beispiel in Norwegen, nördlich von Norwegen, die Barentssee, auch dort, wo Russland ja auch mit dem Stockmann-Projekt einmal Gas fördern wollte und nur Norwegen aktiv ist, dort werden sicher weitere Aktivitäten vor sich gehen, aber dort sind auch die Claims abgesteckt, sage ich mal. Aber wenn man dann weiter nach Norden und nach Osten geht, dort wird es also sehr schwierig, hier etwas zu fördern. Man wird es zwar weiter die Erkundungsarbeiten aufrechterhalten, aber gerade jetzt auch der fallende Ölpreis zeigt, dass es also noch genügend andere Ressourcen gibt, die zuerst erschlossen werden können.
Sie sagen also, die Arktis ist nicht interessant oder es ist ungewiss, wie viel Erdöl, dass man dort Erdgas man wirklich finden wird. Das heißt, Europa, beispielsweise mit Norwegen, kann dort keine neuen Ölquellen erschließen.
Ja, also man muss hier vielleicht noch einmal differenzieren. Norwegen liegt ja nah am Golfstrom und daher sind hier die Verhältnisse in der Arktis also besser als in anderen Bereichen. Und in der Barentssee, das ist ja auch eine arktische Region, es wird also nach Öl gesucht. Dort scheint man also mehr Gas zu finden momentan, aber das wäre schon eine Möglichkeit für Europa, nochmal neue Ölquellen auch zu erschließen. Aber ansonsten sieht es sehr schlecht aus. Europa ist ja heute schon, oder die EU zumindest und die Schweiz auch, zu 90% von Energielieferungen, also von Erdöllieferungen aus dem Ausland abhängig. Und das wird sich auch in Zukunft nicht verändern. Und daher wird auch das Verhältnis, was wir jetzt haben zu Russland und zu anderen, wird also immer sehr stark auch von diesen Öllieferungen doch abhängig sein.
Jonas Grätz, besten Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank, Herr Müller.
Energie und Weltpolitik, das war das Gespräch mit Jonas Grätz vom Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich im Rahmen unseres Feiertagsprogramms. Mein Name, Lukas Mäder.